Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Gründer der Steuer-App Taxfix. Vor 4 Jahren hat Mathis Büchi das Startup gegründet. Taxfix ist eine App, mit der Nutzer auf eine einfache Art und Weise ihre Steuererklärung abgeben können. Da die Deadline für die Steuer gerade näher rückt, hat das Startup einen unglaublichen Zulauf. Und auch Investoren interessieren sich für das Geschäft von Taxfix. Erst kürzlich haben sie knapp 60 Millionen Euro investiert. Dabei ist der prominente Investor Index eingestiegen. Im Podcast hat mir der Taxfix-Gründer erzählt, wie sie Kunden vom unliebsamen Thema Steuern überzeugen und warum sie gerade erst einmal nicht in die USA expandieren wollen. Hi Mathis.
Hallo.
Mathis, diese Woche ist eine besondere. Viele Leute sind sehr gestresst. Gerade auf Twitter habe ich eine Nutzerin schreiben gesehen, der Kack nimmt kein Ende. Gemeint ist damit die Abgabe der Steuererklärung, die an diesem Freitag abgegeben werden muss. Ihr bietet ja eine App an, um die Steuererklärung relativ einfach zu erledigen und einzureichen. Merkt ihr gerade diesen Ansturm?
Auf jeden Fall. Diese Zeit vom Jahr ist eigentlich die spannendste für uns. Es kommen unglaublich viele Steuererklärungen rein. Wir versuchen natürlich unseren Nutzern auch zu sagen, dass es mittlerweile mit Taxfix auch nicht mehr so schwer ist, eine Steuererklärung einzureichen und dass sie es auch schon vielleicht früher versuchen sollten. Nichtsdestotrotz warten sehr viele Leute auf den letzten Tag oder die letzten Tage der Steuersaison, weil ja doch etwa 30% der Deutschen eben einreichen müssen vor dem 31., also von diesem Freitag. Deswegen kommen auch ganz viele noch am allerletzten Tag. Und es ist so, dass ich und das Team und also alle, die ganze Company ist eigentlich dann bis um Mitternacht noch beschäftigt mit Customer Support, dass wir auch wirklich jedem helfen können, noch eine Steuererklärung einzureichen. Das ist der Freitag, der 31. ist für uns der Höhepunkt des Jahres.
Okay. Kann man das so ein bisschen beziffern? Wie viel Umsatz macht ihr allein in dieser Woche im Vergleich zu den ganzen anderen Monaten?
Naja, ich würde schon sagen, es ist etwa vielleicht 10-mal mehr als jetzt so eine durchschnittliche Woche.
Mhm. Ja. Und nimmt das dann quasi von Montag exponentiell an, bis es dann quasi am sozusagen Freitagnacht dann den Höhepunkt hat?
Oder? Ganz genau. Es sind wirklich ganz, ganz viele, die eben warten bis auf die letzte Minute sogar, um die Steuererklärung noch einzureichen.
Ja. Begleitet ihr das dann auch irgendwie wie marketingmäßig, dass ihr versucht jetzt nochmal richtig reinzubuttern, um die Leute zu erreichen?
Natürlich. Also viele Leute wollen ja auch wissen, eben ob sie jetzt eine Steuererklärung einreichen müssen. Es hat sich ja auch nochmal, diese Deadline hat sich auch nochmal verschoben. Das war früher im Ende Mai und ist jetzt Ende Juli. Deswegen ist auch ganz wichtig, einfach nochmal alle wissen zu lassen, die Steuererklärung muss eingereicht sein eigentlich bis um Mitternacht, weil es gibt ja auch gewisse Bußen und so weiter für die Steuerzahler, wenn sie eben das nicht tun. Und für uns ist das natürlich auch eine wichtige Zeit, um alle wirklich von Taxfix zu erzählen.
Mhm. Es gibt ja einige Konkurrenten, zum Beispiel Steuerbot, aber halt auch diese Standard-Steuersoftware. Da gibt es zum Beispiel Wieso. Wenn du jetzt mal erklären musst und verteidigen musst, warum euer Produkt da besser ist, was würdest du da sagen?
Ja, stimmt. Es gibt ja auch andere Steuererklärungssoftware. Es gibt auch Elster vom Staat. Es gibt viele Formulare zum Ausfüllen. Da positionieren wir uns ganz anders mit einer anderen Experience, die wirklich den Nutzer an die Hand nimmt und durchführt. Also auch durchschnittlich dauert eine Steuererklärung mit einer Software von Elster etwa 6 Stunden, bei uns nur 22 Minuten, also wirklich viel, viel kürzer, aber eben auch verständlicher. Bei uns sind die allermeisten Nutzer eigentlich, haben es noch nie geschafft, eine Steuererklärung einzureichen und machen jetzt zum ersten Mal eine Steuererklärung, kriegen durchschnittlich 1.000 Euro zurück und freuen sich halt riesig. Also gerade für die eben sich nicht so auskennen mit Steuern, sich nicht Steuerexperten nennen, für diese Nutzer haben wir diese App gebaut.
Aber ist das der Ansatz von Wieso nicht im Grunde genommen auch? Oder von
Wieso Smart Steuer? Wieso ist etwas anders, weil sie mehr Experten eigentlich ansprechen? Also Wieso ist perfekt, wenn man sich ganz gut auskennt im Steuerrecht und sich auch richtig gut nochmal optimieren kann, jedes einzelne Feld nochmal ein bisschen anders ausfüllen, nochmal die Anleitungen lesen, sich wirklich reinlesen in die Komplexitäten, um dann vielleicht nochmal zu optimieren. Bei uns ist es ein anderer Ansatz, wo wir eben mehr durchführen durch die App. schlussendlich, es gibt natürlich auch, dieser Ansatz wurde jetzt auch ein bisschen kopiert von unserer Konkurrenz, muss man auch sagen. Allerdings distanzieren wir uns da doch noch, weil wir einfach einen Vorsprung haben von 1-2 Jahren, da wir eigentlich dieses Konzept erfunden haben, eben die Steuererklärung ein bisschen anders aufzusetzen.
Sehen das die anderen auch so?
Ich glaube, es ist schwierig, schwierig, das wegzuargumentieren, würde ich behaupten. Hm.
Wie sind eure Erwartungen für das Jahr insgesamt? Kann man das vielleicht ein bisschen beziffern, wie weit ihr da eigentlich schon seid?
Ja, also wir sind sehr zufrieden eigentlich, weil wir eigentlich immer noch über Budget sind von dem, was wir eigentlich geplant hatten. Wahrscheinlich auch ein Teil davon kam durch diese ganze Corona-Krise, weil viele Menschen doch noch mal mehr digital arbeiten jetzt in dieser Zeit, mehr Zeit hatten, auch im Homeoffice Sachen zu erledigen und eben auch die Steuererklärung so ein bisschen entdeckt haben für sie. Auch 1.000 Euro machen sich natürlich gut, gerade in der Wirtschaftskrise nochmals Rückerstattung auf dem Konto zu haben, ist gerade eine gute Gelegenheit. Deswegen, also wir sind eigentlich sogar über dem Plan, den wir eigentlich hatten ursprünglich. Mhm.
Kann man das ein bisschen beziffern?
Ja, es ist über mehr als eine Verdreifachung zum letzten Jahr auf jeden Fall, fast eine Vervierfachung. Mhm.
Wir hatten vor einigen Wochen ja berichtet, dass euer Umsatz so ungefähr im Bereich einstelliger Millionenbereich pro Jahr liegt. Kannst du das bestätigen?
Ja, das kann ich bestätigen.
Okay, und das betrifft das letzte Jahr und hat sich jetzt sozusagen planmäßig, wird sich das verdreifachen. Mhm. Okay. Und was die Kunden angeht, was kommuniziert ihr da für eine Kenngröße? Wie viele Leute nutzen euch?
Ja, es sind viele tausend Steuererklärungen jetzt am Tag, die bei uns reingehen. Jetzt eben gerade in dieser Woche nochmal viel mehr. Ist wirklich toll zu sehen, wie vielen Menschen wir da helfen können und auch wie viele, also Millionen von Steuerrückerstattungen wir halt generieren für unsere Kunden. Das ist ja unsere eigentlich Zahl, die wir auf jeden Fall intern am wichtigsten finden, weil vielleicht noch wichtiger eben als Umsatz, weil das ist das, wo was uns ja eigentlich motiviert als Unternehmen. Hm.
Steuererklärung ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein unsexy Thema. Wie schafft ihr es trotzdem die Kunden zu überzeugen? Weil es gibt ja viele Startups, die bei unpopulären Produkten unglaublich viel Geld ins Marketing stecken müssen, um quasi einen Kunden zu gewinnen. Was ist da eure Herangehensweise?
Absolut. Also wir versuchen uns ein bisschen anders zu positionieren, auch ein bisschen anders zu vermarkten. Vielleicht weniger jetzt einfach, wir machen Feature X und Y, sondern eher zu wirklich Leuten oder vor allem eben Menschen, die vielleicht sich bis jetzt gesagt haben, nee, ich mache keine Steuererklärung, zu erklären, ist es doch gar nicht so schwierig. Und es macht wirklich Sinn, halt wirklich auch nur zu verstehen zu geben, die Rückerstattung ist echt viel Geld und es lohnt sich, hier 20 Minuten zu investieren. Natürlich der Pitch zu sagen, okay, 1.000 Euro in 20 Minuten funktioniert für viele Menschen.
Okay, das heißt, darüber überspielt ihr dann sozusagen das unsexy Thema Steuererklärung.
Genau, aber natürlich auch mit der Positionierung, auch wie die App aussieht, sich anfühlt, ist auf jeden Fall weniger unsexy als andere Software, würde ich sagen.
Hm, okay. Kannst du so ein bisschen eine Größenordnung sagen, wie viel es euch kostet, einen Kunden zu gewinnen?
Ja, nicht spezifisch, aber also es kostet uns natürlich, aber vor allem, was eigentlich der wichtigste oder größte Teil ist auch des Wachstums, es sind eigentlich im Kunden, die uns auch wieder weiter vermitteln. Und deswegen, also kann man sich eben auch leisten, einen neuen Kunden eigentlich vielleicht eher teurer in Marketing zu akquirieren, weil dieser Kunde ja auch wieder 3-4 Freunden von uns erzählt. Und das können wir mehr und mehr messen, verstehen das sehr tief eigentlich auch in den Daten und können eben so auch mehr ausgeben als vielleicht andere, weil wir auch ein Produkt haben, das halt richtig weiterempfohlen wird. Mhm.
Kannst du denn ungefähr sagen, wann ihr pro Kunde Geld verdient? Das ist ja sozusagen im Verhältnis zu den Marketingkosten ein entscheidender Faktor. Der Kunde muss bei euch 35 Euro zahlen, wenn er mindestens 50 Euro Steuerrückerstattung bekommt.
Ja.
Ist das also nach dem ersten Jahr schon?
Schon früher, ja.
Also bei der ersten Steuererklärung ist er schon profitabel.
Im ersten Jahr auf jeden Fall.
Okay, und wie hoch ist sozusagen die Anzahl der Leute, die das regelmäßig benutzen? Das ist ja mit eure wichtigste Kennzahl.
Absolut.
Dass Leute das so gut finden, dass sie das im nächsten Jahr auch wieder verwenden.
Absolut. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das Stärkste bei uns, weil eben viele, viele Leute auch jedes Jahr wiederkommen halt und wirklich treue Kunden werden. Und eben die Steuererklärung verfolgt einem natürlich durchs ganze Leben. Und das ist für uns auch der Erfolgsfaktor. Wenn wir einen guten Job gemacht haben, dann kommen die Kunden auch wieder. Mhm. Und ja, diese Zahl ist sehr hoch, sind wir sehr zufrieden.
Mhm. Aber sagt ihr nicht konkret, oder?
Nicht sehr konkret.
Okay, alles klar. Dann gehen wir mal weg von den puren Zahlenfragen, sonst wird das Gespräch langweilig. Bei der letzten Finanzierungsrunde hattet ihr angekündigt, dass ihr euer Produkt weiterentwickeln wollt, auch in Richtung andere Finanzprodukte. So ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ihr sagt, wir kennen eigentlich die finanzielle Situation unserer Kunden schon ganz gut, durchblicken, wie ist der eigentlich aufgestellt und können ihm deswegen passgenau weitere Produkte verkaufen. Wie soll das genau funktionieren und wie weit seid ihr da eigentlich jetzt gerade?
Ja. Also wie gesagt, für uns geht es ja wirklich, die Hauptkennzahl, die wir hier immer anschauen, ist, wie viel Geld holen wir unseren Kunden zurück. Und das ist, im Moment machen wir das mit einer Steueroptimierung. Grundsätzlich eben mit den Daten können wir auch andere Sachen optimieren. Und was wir halt sehen in den Steuerdaten, dass sehr viele Menschen viel zu viel ausgeben für gewisse Sachen oder einfach schlecht positioniert sind. Es ist ja auch ein bisschen ähnlich bei der Steuerberatung oder jemand, der viel Geld hat, hat einen Steuerberater und optimiert natürlich seine ganzen Steuern. Aber der durchschnittliche Bürger macht das eigentlich nicht, hat entweder gar nicht die Mittel, eigentlich einen Steuerberater zu finden, auch vielleicht gar nicht das Wissen, dass er das tun sollte. Und kommt dazu eben, also optimiert deswegen keine Steuern. Sehr ähnlich ist es eigentlich bei Finanzen, oder der eher reichere Mensch hat natürlich einen Finanzberater und weiß eigentlich genau, was er tut. Der Durchschnittsbürger macht das nicht. Es ist eine unglaubliche Hürde, diese erste Hürde eigentlich, zu verstehen, ach, ich sollte dies und dies optimieren. Weil man sich auch richtig einlesen muss. Oder auch bei Steuern. Niemand will ein Wochenende oder nur wenige Leute wollen ein ganzes Wochenende sich über Steuern informieren. Ähnlich ist es bei Riester-Rente und so weiter. Obwohl es vielleicht total Sinn machen würde, sich zu versichern, machen es viele Leute nicht, weil sie gar nicht dieses Verständnis haben. Und genau da wollen wir ansetzen. Also zu sagen, wir wollen den Menschen helfen, eigentlich besser zu verstehen, was sie im Leben eigentlich noch optimieren können. Und da sind wir natürlich in einer sehr guten Position, weil wir hoffentlich eben einen guten Job machen mit der Steuererklärung, die Leute auch zurückkommen jedes Jahr für uns. Und wir eben auch durch die Steuererklärung halt diese Daten haben, die wir natürlich nur mit Consent von dem Nutzer eben auch analysieren könnten, um dem Nutzer dann zu sagen, diese Möglichkeiten gibt es noch. Vielleicht gibt es hier eine Versicherung, die man optimieren könnte. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, eine Steuerrückerstattung zu investieren und so weiter und so fort. Aber wichtig bei Finanzberatung ist ja eigentlich immer, ein gewisses Verständnis zu haben von der Lebenssituation. Weil es gibt halt nicht nur einen Weg und es gibt nicht nur ein Anlageinstrument. Man muss verstehen, die Lebenssituation der Person, und erst dann kann man eigentlich ein gutes Finanzprodukt empfehlen.
Das hieß aber doch im Umkehrschluss, dass ihr dann nicht nur mit einem Produkt starten müsst, sondern gleich mit einer Palette, um quasi zu gucken, was passt jetzt für die Lebenssituation des jeweiligen Kunden.
Das stimmt, genau. Also es könnte sein, also in einer Kategorie vielleicht nur oder vielleicht mal mit etwas anzufangen, aber ja, das stimmt. Also nicht nur ein Produkt halt anzubieten. Wir müssen ja auch aufpassen, oder? Also wir haben ja eben das Glück, dass unsere Kunden uns sehr vertrauen. Und dieses Vertrauen haben wir uns verdient, das dürfen wir aber auf keinen Fall zerstören. Und wenn wir jetzt die Daten des Kunden irgendwie ohne Consent irgendwie weiterverwenden würden oder wenn wir jetzt anfangen, E-Mails zu verschicken zu allen möglichen Produkten, jetzt kauf noch dies, kauf noch eine Versicherung oder so, das baut nicht dieses Vertrauen auf, das wir haben wollen mit unseren Kunden. Und deswegen, also dürfen wir das auch gar nicht. Wir wollen auch nur etwas eigentlich releasen, das eben auch wirklich den Menschen helfen kann. Mhm. Weil das auch wirklich so ingrained ist, glaube ich, in unserer Kultur. Die Mitarbeiter und wir alle eigentlich glauben wirklich daran, dass wir eben vielen Menschen helfen können und damit natürlich ein gutes Business aufbauen können. Aber
wie weit seid ihr damit mit der Produktentwicklung?
Also noch in den Anfängen, muss man sagen. Wir machen viel eben dieses Verständnis auch zu haben, was nützt eigentlich den Nutzern am meisten. Das ist eigentlich das Schwierigste. Und dort haben wir jetzt sehr viel reingesteckt, um eben auch das zu analysieren, es besser zu verstehen, was könnten wir dann eigentlich tun. Und das ist natürlich ein neues Feld. Das muss man auch wirklich richtig machen. Also da haben wir auch den Anspruch, jetzt hier nicht einfach mal was rauszuhauen, sondern halt wirklich zu verstehen, was macht Sinn für die Kunden, wie machen wir das richtig. Es ist natürlich auch ein Produkt, das um sehr viel Geld geht meistens. Das kann man jetzt einfach nicht so mal raushauen. Wenigstens.
Es gibt ja da zwei grundsätzliche Philosophien oder Ansätze, dass man als Startup, die diesen Kundenzugang hat, sagt, wir geben dir jetzt die Möglichkeit, hier 3-4 Tarife für Riester-Rente, oder dass man sagt, wir kuratieren für dich den einen Tarif, der quasi besonders gut ist. Was ist da sozusagen eure Sicht auf dieses Thema?
Ist nicht so einfach zu beantworten, weil, also schlussendlich, ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, was der Kunde will. Und der Kunde oft, sobald man natürlich Optionen aufzeigt, eröffnet man eine unglaubliche Komplexität oder 4 verschiedene Riester-Renten, da kann man sich locker wieder ein Wochenende damit beschäftigen. Und das wollen wir eigentlich gerade nicht. Deswegen, also ich glaube, Wahl ist etwas extrem Interessantes, also Auswahl zu geben bei UX ist etwas wahnsinnig Interessantes, weil es auch sehr viel zerstören kann, auch in der Experience, also rein in der App, aber auch eben vielleicht an ein Wissen voraussetzt, was gar nicht da ist oder dass vielleicht sogar der Kunde halt nicht eben die beste Entscheidung treffen kann. Wenn wir aber wirklich ehrlich die absolut beste Riester-Rente oder was auch immer für diese Person rausfinden können und mit auch Überzeugung sagen können, das ist das beste Produkt für dich, dann wäre das natürlich super. Also das will man natürlich eigentlich. Die Frage ist, hat man auch wirklich genug Daten, hat man genug Confidence, das zu tun?
Und gibt es nicht sozusagen diesen Interessenskonflikt, dass man sagt, ihr sucht nicht den besten Tarif, sondern den mit der besten Vertriebsprovision?
Genau, ich glaube, das ist das Problem, was ich eben auch sehe, gerade vor allem im Fintech-Bereich oder Finanzen allgemein, glaube ich, gibt es nicht sehr viele Produkte, die oder ein Brand auch, der wirklich, wirklich vertrauenswürdig ist, weil genau solche Sachen halt immer passieren. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns so ganz anders nochmal positionieren. Also wirklich uns so positionieren, wir machen nur, absolut nur das Beste für den Kunden. Und ich glaube, so können wir uns nochmal echt differenzieren auch von diesen ganz vielen anderen Brands, die ja so Ähnliches auch schon tun, aber gefühlt doch immer nicht so sicher ist, ob man eben welches Interesse hier jetzt genau gewahrt.
Ich habe ein bisschen so die Zweifel, ob das funktioniert, vor dem Hintergrund, dass ja eigentlich alle Tech-Companies immer sagen, wir machen nur das Gute, und am Ende, siehe bei Facebook, merkt man, okay, sie sind doch stärker von den Werbeeinnahmen getrieben, als sie es eigentlich nach außen irgendwie vorgeben.
Das stimmt. Ist natürlich eine Einstellungssache. Also wir überlegen uns gerade, was es eigentlich bringt. Und ich gebe dir absolut recht, es ist halt nicht nur eine Außensache, also nicht nur, wie man es gegen außen kommuniziert, das ist relativ einfach. Ich glaube, dass wirklich das gelebt wird in der Company, dass jeder Mitarbeiter das tief in den Werten drin hat. Vertrauen ist einer unserer Hauptwerte im Unternehmen, oder? Und deswegen glaube ich schon, also ich glaube, man kriegt das hin, aber es ist sehr viel Arbeit und viel leichter gesagt als getan.
Wie wollt ihr das eigentliche Produkt, die App, nochmal weiterentwickeln? Weil beim letzten Gespräch haben wir zum Beispiel mal darüber gesprochen, dass diese Zettelwirtschaft ist ja im Grunde genommen immer noch ein bisschen da. Wo seht ihr da Möglichkeiten, das Ganze noch einfacher zu machen zum Beispiel?
Absolut. Also im Moment eben dauert es 20 Minuten, eine Steuererklärung zu machen. Das sollte aber eigentlich 5 Minuten dauern. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kommen die Informationen, die man hat übers Leben, eigentlich in die App, weil wir müssen natürlich Informationen sammeln. Das Finanzamt braucht die Informationen, um die Steuerrückerstattung richtig einzuschätzen. Aber eben die Frage von, wo kommen die? Und müssen die wirklich müssen die wirklich eingegeben werden in der App? Oder können wir eben verschiedene Daten, vielleicht, also Konto oder was auch immer eigentlich, benutzen diese Daten, um eben das automatisch zu machen? Eigentlich eine vollautomatisierte Steuererklärung ist ja das, was man eigentlich will.
Und da geht ihr jetzt, entwickelt ihr das Produkt weiterhin, oder?
Genau. Da haben wir viele Ideen, vieles noch in Testphasen. Das ist auch nicht so einfach.
Also diese Kontoverbindung ist zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, wo ihr dran arbeitet, oder?
Uns noch anschauen im Moment. Wie du vielleicht auch schon gesehen hast, viele von diesen finanziellen Produkten versprechen das, aber es ist nicht ganz so einfach, wirklich gut Kontoeinträge zu klassifizieren und dann zu sagen, okay, das und das ist das und das. Weil eben die User Experience muss halt richtig gut sein. Deswegen da noch an den Anfängen. Wir schauen, es gibt verschiedene Wege, und was auch eben kommt ein bisschen darauf an, auch auf den Kunden, weil es gibt verschiedene Kunden, die eigentlich ganz wieder andere Ansprüche haben, und das versuchen wir auch alles nochmal besser zu verstehen. Es gibt Menschen oder Business-Leute, die jetzt viel fliegen und viele Werbekosten haben, sind vielleicht nochmal ein ganz anderer Fall als jetzt eher der Arbeitnehmer, Taxifahrer, der jetzt nochmal ganz andere Dinge hat eigentlich in seinem Leben. Und deswegen müssen wir das sehr gut verstehen, immer, was ist eigentlich das Richtige für unsere Kunden spezifisch.
Mhm. Ihr konzentriert euch jetzt sehr stark auf sozusagen die sehr einfachen Fälle. Also zum Beispiel selbstständige Arbeit kann bei euch nicht berücksichtigt werden. Die Stiftung Warentest hatte vor einem Jahr kritisiert, dass Eltern quasi die Elternfreibeträge, das auch noch nicht berücksichtigt werden kann. Wollt ihr da quasi das erweitern, die Zielgruppe, oder bleibt ihr bei diesem sehr einfachen Fall?
Grundsätzlich wird es sicher immer unser Fokus sein. Es wird weitere Kundengruppen geben, die wir auch unterstützen werden in der Zukunft. Aber wir haben diesen Fokus, das ist schlussendlich 80-90% der Bevölkerung. Und wir haben eigentlich die Überzeugung, dass eben viele Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen komplexere Einkünfte haben, vielleicht Selbstständige oder auch eher wohlhabende Leute, die jetzt noch viele Investments haben und Wohnungen und so weiter, die sollten vielleicht auch lieber zum Steuerberater gehen. Oder für die gibt es eigentlich schon eine ganz gute Lösung. Und oft sind die Themen da so komplex, dass eben auch wirklich ein Steuerberater diese lösen sollte. Und wir versuchen uns wirklich zu konzentrieren auf die 80-90%.
Aber ihr werdet das ein bisschen erweitern.
Ja.
Ja. Aber da kannst du noch nicht konkret sagen.
Noch nicht ganz konkret, nee.
Okay. Ich habe ja vor einigen Wochen verkündet, dass ihr eine große Finanzierungsrunde eingesammelt habt. 60 Millionen Dollar waren es, glaube ich. Ne?
Euro.
Euro.
59.
Und genau, Ziel dieser Runde ist auch, dass ihr quasi in weitere Länder expandiert. Italien, Frankreich stehen da auf dem Plan. Wie soll es dann noch weitergehen? Was ist sozusagen die nächsten Schritte?
Ja, es gibt viel zu tun. Also grundsätzlich die neue Märkte, es gibt einige Märkte in Europa, die wir uns anschauen, die super spannend sind, wo wirklich auch ein großes Problem ist mit der Steuererklärung, das einfach überhaupt noch nicht gelöst wurde.
Und zum Beispiel?
Naja, also alles Mögliche eigentlich. Polen, Spanien, aber auch die ganzen Benelux-Staaten, also kleinere und größere. Großbritannien ist ein bisschen anders, aber hat auch ein Problem.
Was sind die Probleme zum Beispiel?
Die sind immer etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich ist es einfach, also es ist immer dasselbe, dass Leute eine Steuererklärung also entweder gar nicht einreichen oder falsch einreichen, somit, dass sie nicht optimiert ist oder sie holen einfach nicht alles raus. Weil viele sagen dann, okay, ich schicke das jetzt einfach so ab, oder? Und ohne jetzt nochmal alle Tricks zu kennen. Und der Vorteil, also bei unserem System, wo wir eben den Nutzer durchführen, ist es sehr schwer, eigentlich Sachen zu verpassen, weil wir eben die ganzen Tipps, weil wir alles wissen, was wir abfragen müssen und so auch wirklich das Maximum der Rückerstattung bekommen. Und das ist oft das Problem, dass eben Menschen dann vielleicht entweder viel zu lange brauchen, also aber Stunden. Und was sehr lustig ist, also wenn man mit diesen Menschen spricht, auch oft in diesen Ländern, sie sehen manchmal das Problem gar nicht mehr, weil so eine hohe Akzeptanz eigentlich da ist, dass die Steuererklärung irgendwie 10 Stunden dauert. Und wir fragen, ja, bist du zufrieden mit der Zeit? Ja, ist okay. Wie lange hast du investiert? Ja, 10 Stunden. Und wir sagen eben, das sollte eigentlich möglich sein in 20 Minuten. Deswegen, das ist für uns immer so ein Benchmark, eben zum Beispiel, wie lange dauert es? Aber auch, hast du wirklich die volle Rückerstattung zurückbekommen? Und da sehen wir fast in jedem Land nochmal Potenzial.
Gibt es denn Länder, bei denen es so einfach ist, dass ihr sagt, so, da haben wir eigentlich keinen Ansatzpunkt? Also klischeemäßig Estland, würde man annehmen?
Ja, also Estland, Schweden ist ein bisschen so. Es gibt Länder, die ganz anders gestrickt sind in der im Steuerrecht eigentlich. Also dass Politiker halt eigentlich nicht versprechen, dass eben gewisse Menschen gewisse Sachen von der Steuer, also Steuerrückerstattung bekommen können, oder? Und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied. Wenn man sagt, es gibt eigentlich keine Umverteilung von jedem alleinerziehenden Elternteil versus normal, also wenn es da keinen Unterschied gibt steuerrechtlich, dann hat man natürlich auch keine Steuerrückerstattung. Dann kann man das nicht melden, oder? Es gibt ganz viele solche Themen. Und da gibt es Länder, die einfach gesagt haben, nee, eigentlich behandeln wir alle gleich. Und dann muss man auch fast keine Steuererklärung machen oder die Steuererklärung dauert halt wirklich nur 5 Minuten. Das ist ja nicht interessant für uns. Da müssen wir sagen, okay, das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man das so machen will. Aber das ist dann für uns kein Markt.
Aber in Ländern wie jetzt Spanien, Italien, Benelux gibt es diesen Markt
auf jeden Fall. Absolut, ja.
Okay. Wir hatten ja auf eurer Website gesehen, dass ihr auch einen Steuerexperten für die USA sucht und es wurde auch im Markt schon immer wieder quasi berichtet, dass ihr auch die USA euch als Markt anschaut. Was ist da der aktuelle Stand?
Ja, also wir schauen es uns immer an oder haben es lange als auch ein bisschen intensiver angeschaut. USA ist ein bisschen speziell, weil es sehr viel Konkurrenz gibt.
TurboTax ist ja sozusagen.
Genau, TurboTax macht 2,7 Milliarden Umsatz. Das ist ein Riesen, also nur mit dem Produkt, mit Consumer Tax Filing. Eben ist eine Riesenfirma. Aber es gibt auch andere noch dazu, HR Block und noch viele, viele weitere kleine. Deswegen, wir haben uns eigentlich immer gesagt, also wenn wir in die USA gehen, dann müssen wir uns ganz, ganz sicher sein und auch nochmal schon immer sehr viel Geld aufnehmen. Für uns im Moment ist das keine Option, kein Fokus. Also es ist auf jeden Fall Europa. Da haben wir uns auch entschieden, es erstmal jetzt abzuwarten. Aber es ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit und irgendwann werden wir das wahrscheinlich auch wagen, diesen Schritt.
Okay. Lass uns in den letzten Minuten noch mal ein bisschen auf deine Vergangenheit zurückgucken. Du hast ja vor Taxfix eine andere Firma aufgebaut, Small PDF, die im Gegensatz zu Taxfix quasi ohne große Investorengelder funktioniert hat und auch unter anderen VCs immer sehr bewundernd angeguckt wird, weil es halt irgendwie so funktioniert. Was ist die Geschichte dahinter?
Ja, ist eine lange Geschichte. Also wir haben ja Taxfix jetzt auch gegründet, ich und Lino zusammen. Und ich und Lino hatten damals eben auch Small PDF gegründet. Wir kennen uns schon, seit wir 10 Jahre alt sind. Wir sind aufgewachsen in Zürich zusammen, haben auch schon Musik gemacht und Projekte aller Art.
Was für Musik habt ihr gemacht?
Wir hatten Rap-Musik gemacht damals. Unglaublich schrecklich. Ich hoffe immer noch, dass es ganz bestimmt keine Videoaufnahmen gibt davon. Aber war super Zeit.
Die vor Smartphone-Zeit hatte manchmal auch
das. Genau, da gab es das noch, dass man eben nicht alles auf Video festgehalten wurde. Aber hatten wir immer super Zeit, waren immer gute Freunde. Und ich war dann eine Zeit lang in New York, in London und habe dann in Hongkong studiert, war dann gerade in Südkorea und Lino gerade hier in Berlin. Und wir haben uns dann eigentlich entschieden, eben was zusammen zu machen mit noch einem dritten Mitgründer und haben dann eben das eigentlich in Südkorea angefangen mit dieser Idee, wäre es nicht nett, einfach ein Tool zu haben für diese bescheuerten PDF-Probleme, weil wir hatten immer wieder ein Thema, vor allem ich, also beide eigentlich, als wir im Ausland gelebt haben, dass uns immer die Eltern immer wieder Post scannen mussten. Und ich weiß nicht, damals noch war das ein Riesenproblem. Wenn du das scannt hast, dann war das 20, 30 Megabyte groß. Und dann hat dann nicht durch die E-Mail gepasst, weil das war irgendwie nur 5 Megabyte Limit. Deswegen konnte man gar nicht gescannte PDF-Dokumente gut verschicken. Und was wir eben gemacht haben, ist dann dieser einfacher PDF-Kompressor, mit dem man dann eben PDFs komprimieren konnte. Deswegen auch Small PDF, so hat das angefangen. Heute ist es eben eine Dokumentenplattform mit verschiedenen Systemen auf Desktop, Mobile und im Web. Und wir haben über 35 Millionen Benutzer im Monat. Das ist eine der paar hundert meistbesuchten Webseiten der Welt. Und eben wirklich tolles Unternehmen.
Und eben gibt's dieses Problem denn eigentlich noch?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also
die PDFs sind offenbar immer noch zu groß, oder?
Ja, sonst würde es das Unternehmen nicht geben. Also ist vielleicht ein bisschen weniger, da hast du schon recht, ist ein bisschen weniger das Problem von nur PDFs kleiner machen. Aber dafür eben PDFs werden benutzt in allen möglichen Formen. Und wir haben natürlich eben die Features immer weiter entwickelt. Das ist halt nicht nur jetzt PDF komprimieren, du kannst PDFs unterschreiben, zusammenfügen, konvertieren in andere Formate. Da haben wir uns dann ausgeweitet. Und also PDFs komprimieren ist jetzt nur noch ein kleiner Teil.
Hm. Sagt ihr, wie viel Geld ihr damit verdient?
Nee, nicht spezifisch, aber es ist sehr profitabel.
Hm. Wie viele Leute arbeiten da?
Jetzt 35, 40, ja. Hm. Ich bin weiterhin involviert, ich bin auch Chairman vom Board und wir haben einen super CEO und das läuft eigentlich alles sehr, sehr gut. Und es ist wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel eben, dass vor allem so ein richtig digitales Modell eben auch ohne VC-Geld funktioniert. Wir hatten auch die Möglichkeit, oder hätten die Möglichkeit gehabt, eben auch VC-Geld aufzunehmen, haben uns dann wirklich sehr ausdrücklich dagegen entschieden, weil ich auch glaube, dass nicht jedes Modell wirklich VC-Geld braucht.
Warum habt ihr euch jetzt so dann bei Taxfix dafür entschieden, doch so viel Geld aufzunehmen?
Das eben auch, weil es doch ein ganz anderes Problem ist. Also dort haben wir ganz klar gesehen, dieses Problem oder dieses Unternehmen, also könnten wir vielleicht lösen ohne Außengeld, aber es würde viel, viel länger dauern. Es ist vor allem eine Speed-Frage. Und doch, also eine Steuersoftware zu bauen, ist nicht einfach. Und das hatten wir auch in den ersten Monaten gelernt. Also wir hatten uns, am Anfang waren wir noch ziemlich unentschieden, ob wir es selber finanzieren oder nicht. Wir haben auch die ersten 6 Monate selber finanziert, aber dann irgendwann gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Es ist ein so großes Projekt, das richtig zu machen. Wenn wir wirklich gewinnen wollen in diesem Markt und die Opportunity ist da, dann ist das ein absolut toller VC-Case. Waren uns aber auch immer sehr bewusst, also dass die VCs, die wir, also mit denen wir arbeiten wollen, dann nur sehr spezifische Leute auch angesprochen und auch sehr wählerisch gewesen, mit wem wir dann da arbeiten wollen. Also es hätte jetzt nicht sein müssen, okay, whatever, whoever it is, das Geld ist das Wichtigste und wir nehmen das jetzt rein.
Wenn man Geld einsammelt, muss man ja auch immer ein bisschen strategisch überlegen, wer ist ein möglicher Käufer, für wen ist das eigentlich interessant. Für die deutschen Steuerberatungsunternehmen seid ihr ja wahrscheinlich schon zu hoch bewertet. Wer ist da in Europa und in Amerika noch quasi ein möglicher Käufer?
Ja, also ich glaube, wir überlegen uns das jetzt bei uns nicht so viel. Wir sehen auch, dass der Case auf jeden Fall groß genug ist, um das Ganze auf ein IPO zu bringen oder profitabel zu machen. Ich glaube, da gibt es wirklich einige Möglichkeiten für uns. Vor allem, also wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, gehen ja auch nochmal ganz viele Optionen auf. Und stimmt schon, also rein von den großen Softwareanbietern gibt es vielleicht nur so 2, 3 vielleicht weltweit, die groß genug sind, wahrscheinlich für uns jetzt als Käufer. Aber eben das Schöne ist auch, dass wir ganz viele Optionen, glaube ich, jetzt auch haben in der Zukunft.
Wann habt ihr diese Größe erreicht?
Du meinst für ein IPO, oder?
Nee, ich meine auch diese Größe, wo du sagst, da haben wir jetzt ganz andere Optionen, weiterzumachen.
Ja, also ich glaube, wenn man auf einen 2-stelligen Millionenbetrag kommt, mal mit einem Revenue und halt immer noch ein Wachstum sieht und auch wirklich ein klarer Pfad eigentlich auf die 100 Millionen Revenue, ich glaube dann, oder auf eine Milliardenbewertung und so, dann glaube ich, dann wird es relativ klar, dass es eben nicht ein Verkauf sein muss, unbedingt.
Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Mathis, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.